Kennt jemand dieses Buch hier? The Big Short von Michael Lewis. Habt ihr es mal gelesen? Es lohnt sich zu lesen. 2010 war es 28 Wochen lang auf der New York Bestsellerliste. Lasst euch nicht von dem etwas anzüglichen Umschlag ablenken. Ich lege das mal hier hin. Worum geht es in dem Buch? Es erzählt die Story der globalen Finanzkrise von 2007 und wie während dieser Krise kleine Gruppen von Investoren im Vorfeld der Krise die Zeichen der Zeit erkannt haben. Und sie haben ihr Handeln entsprechend ausgerichtet, haben Entscheidungen getroffen, die letztendlich dazu geführt haben, dass während die Welt, der Rest der Welt im Laufe von 2 Jahren grob 4 Billionen US-Dollar verloren haben, unglaubliche Gewinne eingezogen haben. Da ist zum Beispiel die Geschichte von einem kleinen Hedgefonds, der in einer Garage begann und der 2003 mit 110.000 Dollar angefangen hat und später nach der Krise einen Nettogewinn von 80 Millionen Dollar eingesammelt hat. Das ist nicht schlecht. Aber es gibt tatsächlich welche, die noch mehr verdient haben. Mike Barry's Hedge Fund zum Beispiel, der begann ebenfalls mit einer relativ kleinen Summe in der gleichen Größenordnung und am Ende machte der sage und schreibe 720 Millionen netto. Also keine schlechte Rendite, könnte man sich überlegen. Jetzt kann man sich über die Ethik streiten. Das ist schon mal klar bei Hedgefonds. Aber diese Leute hatten eine Sache gemeinsam. Und zwar erkannten sie die Zeichen der Zeit. Sie wussten, was die Zukunft bringen würde. Und sie handelten im Licht der Zukunft. Und dafür hätte Jesus sie gelobt. Heute kommen wir also zu Teil 3 dieser Mini-Reihe in der Reihe, wenn man so will. Jesus macht den Unterschied. Das ist diese kleine Extra-Reihe, wer Verschachtelungen mag, innerhalb der größeren Gott-Kennenlern-Reihe. Und die Frage heute lautet, ich habe sie am Anfang schon angesprochen, welchen Unterschied macht die Kenntnis der Zukunft für unser jetziges Handeln? Und wenn wir uns jetzt das Lukas-Evangelium anschauen, dann sollten wir uns daran erinnern, dass Jesus diese Geschichten erzählt im Kapitel 16, als er auf dem Weg ist nach Jerusalem, auf dem Weg in seinen Tod. Und wir haben schon in der Lesung gehört, in Vers 1 ist es klar, er spricht zu den Jüngern und in Vers 16 wird klar, die Pharisäer, die hören mit. Erster Teil, Kapitel 16, da gibt es diese Geschichte von dem Verwalter und die mag uns vielleicht etwas rätselhaft erscheinen. Die schauen wir uns jetzt gleich an, aber schon mal vorweg die Schlussfolgerung, die Jesus daraus zieht, und sie heißt, erkenne die Zukunft und handle entsprechend. Also Vers 1. Zu den Jüngern, ihr könnt das hier auf dem Zettel nachverfolgen, ihr könnt euch auch für danach Fragen aufschreiben, wenn ihr in der Fragerunde danach was vorbringen möchtet, dann könnt ihr das gerne aufschreiben. Vers 1. Zu den Jüngern sprach er, es war einmal ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm verklagt, er verschleudere sein Vermögen. Also es geht um einen Verwalter, einen Manager, wenn man so will, in einer leitenden Position. Und der reiche Mann hat ihm offensichtlich seinen ganzen Besitz anvertraut. Und in Vers 2, der Anfang des Endes, wenn man so will. Vers 2, da rief er ihn zu sich und sagte, was höre ich da über dich? Leg die Schlussabrechnung vor, denn du kannst nicht länger Verwalter sein, weil er eben angeblich sein Vermögen verschleudert. Und der Verwalter sagt zu sich, naja, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir die Verwaltung weg und zu graben bin ich nicht stark genug. Zu betteln schäme ich mich, bald stehe ich auf der Straße, ich habe die Kündigung erhalten, was mache ich jetzt? Irgendwas muss er tun, denn er will ja überleben, er will ein Dach über dem Kopf, er will was zu essen und jetzt handelt der Manager im Licht der Zukunft. Sein Wohlergehen hängt jetzt davon ab, dass er sich umorientiert und dass er neue Beziehungen knüpft, indem er nämlich versucht, sich bei anderen einen guten Ruf zu verschaffen. Vers 4, da kommt die Lösung. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief die Schuldner zu sich, er rief die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich und sagte zum ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Also hier haben wir die Lösung. Als Hintergrund, die Schuldner, das waren vermutlich Leute, die Ackerland gepachtet haben und dafür einen Teil ihres Ertrages an den Besitzer abführen mussten. Und jetzt setzt sich der Verwalter also mit diesen Schuldnern in Kontakt und sagt: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Und Vers 6, 100 Fass Öl. Und er sagt zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib schnell 50. Also, wir wissen zwar nicht genau, wie viel es ist, dieser Nachlass, aber es ist eine ordentliche Größenordnung, 2 oder 3 Jahresgehälter, grob, also ein ordentlicher Rabatt. Und dann geht's weiter, zum zweiten sagt er, Vers 7, und du, wie viel bist du schuldig? Und er sagte: 100 Sack Weizen. Und er sagt zu ihm: Da, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Von 100 auf 80, da erscheint uns der Nachlass vielleicht ein bisschen geringer, aber tatsächlich ist es ungefähr in der gleichen Größenordnung wie beim ersten Fall. Und ich weiß nicht, wie es euch an der Stelle ergeht. Irgendwo sind wohl schon so ein paar Unklarheiten in der Geschichte. Wie kann das eigentlich geschehen? Wie ist das moralisch? Einige Dinge sind nicht ganz klar. Und wir können darüber vielleicht auch am Ende in der Fragerunde etwas mehr reden. Aber es ist klar, dass der Verwalter etwas von der Rechnung abzieht. Und es ist keine Kleinigkeit. Und laut Jesus hat dieser Manager angemessen gehandelt. Jesus lobt den Verwalter, Vers 8, also im übertragenen Sinne, der Herr. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Also vielleicht sollten wir hier klarstellen, Jesus lobt nicht die Untreue des Verwalters, sondern er lobt die kluge Entscheidung. Und überhaupt sollten wir, denke ich mal, vorsichtig sein, dass wir nicht vorschnell reagieren. Der Verwalter hat hier nämlich nicht unbedingt unehrlich gehandelt. Wir wissen zu wenig über den Hintergrund seiner Arbeit, um das entscheiden zu können. Aber das Wichtige ist, dass das, was er tut, seine plötzliche Großzügigkeit, vielleicht erstaunlicherweise, ganz im Sinne seines Herrn ist. Endlich macht er mal das, was er machen soll, könnte man sagen. Und Jesus sagt, er war klug. Er hat die Zukunft vor Augen und er handelt entsprechend. Und das ist klug. Vielleicht habt ihr auch diese Dinge, wenn man irgendwo umzieht. Wir sind ja vor 2 Jahren nach Deutschland umgezogen. Man muss sich umorientieren. Und jetzt liegt mir meine sehr freundliche Finanzberaterin. Oh, danke schön. Meine freundliche Finanzberaterin liegt mir seit über einem Jahr in den Ohren, dass ich mich endlich mal um meine Altersvorsorge kümmern soll. Und da wäre es wohl schon klug, wenn ich das mal in Angriff nehmen würde. Aber wenn Jesus die Zukunft anspricht, dann meint er nicht unser Wohlergehen im Alter, sondern er hat etwas anderes im Sinne. Er hat unseren Bestimmungsort und unser Wohlergehen für die Ewigkeit im Sinn. Es geht hier also um eine ganz essentielle Frage, die man nicht vor sich herschieben sollte. Vielleicht wäre es sogar angebracht, wenn wir das Licht anmachen. Danke, Sarah. Super. Also eine ganz wichtige Frage, die ewige Konsequenzen vor sich hat, wenn man hier weiterliest. Vers 9 sagt Jesus: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Das ist sein Fazit, seine Schlussfolgerung. Damit man euch, wenn er ausgeht, aufnimmt in die ewigen Wohnungen. Also es scheint irgendwo eine sehr große Rolle zu spielen, wie man sein Geld, wofür man sein Geld in der Gegenwart verwendet. Und Vers 13, da geht es nochmal, wird Jesus nochmal sehr viel konkreter, wenn er sagt, kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird sich an den einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon und dem Geld. Also es gibt eine ganz klare Unterscheidung hier zwischen der Liebe oder dem Hängen am Geld und dem Hängen an Gott, wenn man so will. Darüber können wir später noch mehr reden, aber hier möchte ich direkt weitergehen. Wir haben dieses positive Gleichnis, das Jesus uns vorgezeichnet hat. Und Jesus hat uns dabei, hoffe ich, bewusst gemacht, dass wie klug und wichtig es ist, dass wir unsere Entscheidungen und unser Handeln auf die Zukunft ausrichten. Das hat er uns klar gemacht. Und jetzt geht es weiter. Er erzählt eine zweite Geschichte über einen reichen Mann, der eigentlich die Zukunft hätte erkennen sollen, es aber nicht tat. Und dieser reiche Mann, so stellt es sich heraus, war nicht so klug wie der Manager, und die Konsequenzen für ihn sind furchtbar. Der reiche Mann bringt sein Leben mit Feiern zu, Vers 19. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag prächtige Feste feierte. Also er lebt das gute Leben. Es ist so, als wäre jeder Tag sein Geburtstag. Aber im krassen Gegensatz dazu liegt draußen vor seiner Tür ein Bettler namens Lazarus. Vers 20. Vor seiner Tür aber lag ein Armer mit Namen Lazarus, der war über und über bedeckt mit Geschwüren. Und er wäre zufrieden gewesen, sich den Bauch zu füllen mit den Brosamen vom Tisch des Reichen. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Vielleicht war Lazarus behindert, konnte sich deshalb nicht bewegen. Irgendjemand hat ihn jedenfalls vor die Tür dort gelegt und ihn liegen gelassen. Und da ist also der reiche Mann drinnen, bekleidet mit Purpur. Und dann ist der arme Lazarus da draußen, bedeckt mit Geschwüren. Und die Hunde, die seine Geschwüre ablecken, das sind keine braven Pudel. Das sind Straßenköter. Und die lecken an diesen offenen Abszessen und Lazarus ist so hilflos, dass er sich nicht einmal wehren kann. Drinnen der Reiche, erfolgreich, bewundert und beneidet, aber er lebt nicht im Licht der Zukunft. Er ignoriert das, was wir gerade in dieser ersten Geschichte von Jesus gehört haben. Der reiche Mann ist nicht großzügig, sondern er lebt so, wie er will, autonom und unabhängig. Der reiche Mann ist nicht klug, weil er eben nicht die Gegenwart so lebt, wie es die Zukunft nahelegen würde. Jetzt zu leben im Licht der Zukunft, das ist wichtig, weil das, was Jesus hier sagt, was hier folgt, ist tatsächlich, dass es eine Zukunft nach dem Tod gibt. Das werden die wenigsten von uns anzweifeln. Wir Menschen hören mit dem körperlichen Tod nicht auf zu existieren, sondern wir haben eine Zukunft vor uns jenseits des Todes. Und diese Zukunft, so wie Jesus sie beschreibt, besteht aus Himmel und aus Hölle. Man könnte versucht sein, ich könnte versucht sein, diese Angelegenheit kleinzureden. Aber Jesus tut das nicht. Jesus lehrt in aller Klarheit, ohne den Hauch eines Zweifels, schwarz und weiß, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, das aus Himmel und Hölle besteht und nichts dazwischen. Und der Himmel, das sehen wir in Vers 22, das ist der Platz, wo Menschen Trost finden. Es geschah aber, Vers 22, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Das ist der Himmel. Die Engel kümmern sich um den Armen. Sie bringen ihn zu Abraham. Und wenn wir weiterlesen in Vers 25, am Ende heißt es von Lazarus, jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Himmel also, der Ort, an dem Menschen wahren Trost und reichhaltige Beziehungen finden. Hier, sagt Jesus, erfahren wir wirklich das gute Leben. Es ist ein Bild des Trostes, ein Bild der Beziehungen, entspannt und harmonisch in Abrahams Schoß, wie bei einer Feier unter besten Freunden. Der Himmel ist der Ort freundschaftlicher und erfüllender Beziehungen miteinander und mit Gott. Und dann gibt's die Hölle am Ende von Vers 22. Der Reiche starb und wurde begraben, und wie er im Totenreich von Qualen gepeinigt seine Augen aufhebt, sieht er von Ferne Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Es ist ein schlimmes Bild von der Zukunft des reichen Mannes. Er ist einsam, er leidet, er ist verzweifelt. Und es ist wahrscheinlich ein Bild, das uns nicht gefällt. Wenn es euch so geht wie mir, dann ist das kein schönes Bild. Und trotzdem kommen wir nicht um die Tatsache herum, dass Jesus über diese Realität redet. Und dem müssen wir uns stellen. Es ist einfacher zu denken, und die Meinung ist sicherlich weit verbreitet, dass die Hölle nicht existiert. Aber Jesus bringt es hier glasklar zum Ausdruck, was nach dem Tod geschieht. Und wir haben Jesus nicht als jemanden kennengelernt, der lügt, sondern als jemanden, der uns die Wahrheit sagt, damit wir entsprechend handeln können. Und Jesus sagt hier und anderswo in der Bibel ganz eindeutig, dass die Hölle existiert. Menschen machen Witze darüber. Die Hölle wird super. Meine Freunde sind schon alle da. Aber das sehen wir hier, ist nicht so. Die Hölle ist keine Party, sondern ein Ort der Einsamkeit, wo der reiche Mann Hilfe sucht von außen. Und wenn es tatsächlich so ist, wie wir es in der Gott-Kennenlernen-Reihe gesehen haben, dass wir Menschen von ihm weglaufen und dass wir das Leben so leben wollen, wie es uns passt, dass wir aus Gottes Perspektive Rebellen sind, die alleingelassen werden von Gott, dann ist es tatsächlich so, dass wir am Ende das bekommen, was wir von Gott wollten. Wir sagen Gott, lass mich allein, und Gott verlässt mich. Er lässt mich allein. Gerade letzte Woche habe ich eine Mail von Freunden bekommen. Sie leben im Ausland und ihre Kinder haben alle dasselbe Problem. Sie sind einsam. Einsam. Sie haben keine Freunde und das ist richtig schlimm für sie. Und vielleicht könnt ihr euch selbst an Zeiten erinnern, wo ihr so richtig einsam wart. Und das kann man vielleicht eine Weile aushalten. Aber Menschen sind nicht zum Alleinsein geschaffen. Nicht für Einsamkeit, sondern für Beziehung, für die Beziehung mit Gott. Und die bekommen wir in der Hölle eben gerade nicht. Da herrscht Verlassensein. Und Jesus, das ist ja nicht alles, Jesus redet konkret von Qualen. Wenn man mal dort angelangt ist, dann ist die Zukunft, sagt Jesus, nicht umkehrbar. Die Zukunft ist nicht umkehrbar und das heißt, wer im Himmel ist, der ist dort für alle Ewigkeit. Und wer in der Hölle ist, der ist dort für alle Ewigkeit. Wenn man mal dort ist, dann gibt es keine Umkehr. Dann ist es zu spät. Vers 24. Und er schrie, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schicke Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Glut. In dieser Welt war Lazarus hungrig. Und wollte nur ein paar Krumen essen. Und er bekam nichts. Und dort, in diesem Bild von der Zukunft, das Jesus zeichnet, ist der reiche Mann durstig. Und er will nur einen Tropfen Wasser. Und Abraham sagt, Kind, denk daran, dass du dein Gutes zu deinen Lebzeiten empfangen hast und Lazarus in gleicher Weise das Schlechte. Doch jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Was hier geschieht, ist nicht willkürlich, sondern eine Umkehrung der vorigen Umstände. Und Vers 26, diese Umkehrung ist unumkehrbar. Zu alledem besteht zwischen uns und euch eine so tiefe Kluft, dass die, die von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können und dass die von dort nicht zu uns herübergelangen. Jesus sagt, man kann nichts mehr tun. Die Kluft ist unüberbrückbar. Und das heißt unter anderem, es gibt ja zum Beispiel die Lehre vom Fegefeuer. Das Fegefeuer ist dieser Ort zwischendrin, an dem nochmal nach dem Tod alles in Ordnung gebracht werden kann. Alle Rechnungen werden beglichen und dann geht's weiter in den Himmel. Und je nachdem, wie man sein Leben geführt hat, muss man vielleicht eine Weile noch dort sitzen, nachsitzen, wenn man so will. Aber das ist nicht mit dem vereinbar, was Jesus hier sagt, sondern Jesus lehrt hier sachte, aber doch klar und unmissverständlich, wenn man einmal dort angekommen ist, wohin man unterwegs ist, Himmel oder Hölle, dann ist man für immer dort. Es ist keine leichte Botschaft, das verstehe ich. Aber Jesus will, dass wir eine Schlussfolgerung ziehen, und zwar dieselbe, die Jesus auch zieht, dass wir jetzt im Lichte der Zukunft handeln. Der reiche Mann versteht, dass es für ihn zu spät will, aber er will, dass andere weiser handeln als er. Vers 27, da sagt der Reiche, so bitte ich dich, den Vater, ihn, also den Lazarus, in das Haus meines Vaters zu schicken. Ich habe nämlich 5 Brüder, die soll er warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagt, Vers 29, sie haben Mose und die Propheten, sie haben die Bibel, auf die sollen sie hören. Und der reiche Mann lässt sich davon nicht überzeugen. Warum nicht? Weil er ja auch die Bibel hatte. Und auch er hat sich nicht darum gekümmert, was darin steht. Er hat nicht zugehört. Der reiche Mann ignoriert die klare und deutliche Botschaft, die Gott in der Bibel verkündigt. Und das ist natürlich auch eine Sache, die uns trifft. Neun Wochen lang haben wir die Bibel in unserer Reihe Gott kennenlernen erkundigt. Wir haben erkundet, wir haben Gott kennengelernt. Aber dem reichen Mann reicht das nicht. Er versucht es weiter, Vers 30. Nein, das werden sie nicht. Sie werden sich glauben. Sie werden sich hören von der Bibel. Wenn Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, dann werden sie umkehren. Der reiche Mann bittet Abraham, dass er seine Brüder warnt. Warne sie, rüttle sie auf. Er soll sie schockieren. Gott soll sie schockieren, indem er jemanden von den Toten schickt. Abraham, Lazarus in dem Fall. Und Abraham sagt, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie sich auch nicht überzeugen, wenn einer von den Toten aufersteht. Und im Mund von Jesus ist das natürlich eine ganz besondere Aussage, weil er ja nur wenige Wochen später selbst von den Toten aufersteht. Aber es ist eindeutig, was Jesus sagt. Wenn jemand der Bibel keinen Glauben schenkt, dann wird er auch nicht zum Glauben kommen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Was ganz nebenbei auch der Grund ist, warum wir uns in den letzten Wochen, während Gott kennenlernen, nicht groß mit historischen Beweisen und dergleichen aufgehalten haben, weil Jesus hier sagt, auch der offensichtlichste Beweis wird letztlich niemanden überzeugen. Wenn jemand von den Toten aufersteht, das wird niemanden überzeugen. Stattdessen sagt Jesus, findet man den Weg zum Glauben, den Weg zur Umkehr, indem man sich die Landkarte vornimmt, die Gott für uns hier vorgezeichnet hat, in der Bibel. Wenn uns das nicht überzeugt, dann wird uns auch eine Auferstehung nicht überzeugen. Das sind schwere Worte, das verstehe ich, aber wir sollten uns in Erinnerung rufen, dass Jesus hier auf dem Weg zum Tod ist, zum Tod am Kreuz, um alles wegzunehmen, um die Strafe für unsere Rebellion zu bezahlen. Deshalb erzählt er diese Geschichte gewissermaßen als Weckruf an die Brüder des reichen Mannes. Und vielleicht sind wir hier heute Brüder des reichen Mannes. Wir haben vielleicht die Warnung gehört. Die Frage ist, werden wir der Bibel Glauben schenken? Darauf kommt es letztendlich an. Wir haben Moses und die Propheten, so wie Abraham es hier sagt. Werden wir der Bibel Glauben schenken? Jesus erzählt diese Geschichte nicht, um Kinder zu erschrecken, sondern er ist dafür gestorben, dass der Weg in den Himmel nicht weiter durch unsere Schuld versperrt wird. Er ist gestorben, damit der Weg in den Himmel frei wird. Und dazu will er uns mit dieser Geschichte aufrufen. Sydney in Australien ist ja ziemlich bekannt für seine Neujahrsfeuerwerke von der Harbour Bridge. Vielleicht haben wir hier ein Bild. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an das große Feuerwerk zur Jahrtausendwende 2000. Ich habe es knapp verpasst. Ich war von Mai bis Dezember 2000 in Sydney oder in Australien und habe leider das Feuerwerk verpasst. Aber es war ein absolutes Spektakel. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an eine Sache, die damals für Aufsehen sorgte. Das war ein Wort. Ein Wort, das während des Feuerwerks in großen goldenen Buchstaben quer über die Brücke geschrieben stand. Eternity, Ewigkeit. Und jetzt zum Abschluss möchte ich euch noch die Geschichte erzählen, die hinter diesem Wort steckt. Und zwar beginnt sie mit einem Alkoholiker in den 1930er Jahren. Arthur Stace ist sein Name und er wurde 1884 in einem Slum in Sydney geboren. Sein Vater und seine Mutter waren beide Alkoholiker. Seine Brüder waren die meiste Zeit im Gefängnis und seine zwei Schwestern waren Bordellbesitzerinnen. Mit 12 wurde er Mündelkind. Mit 15 saß er zum ersten Mal im Gefängnis. Mit 14 hatte er angefangen, in einer Kohlenmine zu arbeiten. Und seinen ersten Lohn hat er in einer Kneipe versoffen. Stace hat in Bordellen gearbeitet, Er war im Krieg gewesen. Alles ist falsch gelaufen in seinem Leben. Viel hat er falsch gemacht. Aber am 6. August 1930, da hat Arthur Stace dasselbe gemacht wie der Verwalter hier. Er hat die Zeichen der Zeit erkannt und er hat im Licht der Zukunft gehandelt. Stace hörte eine Predigt in der Barnabas Church in Sydney und er vertraute sein Leben Jesus Christus an, seinem Herrn und Erlöser. Er kehrte um zu Gott. Und einige Zeit später besuchte Stace einen weiteren Gottesdienst und während der Predigt rief der Pastor in die Menge auf Englisch, "I wish I could shout eternity through the streets of Sydney." Übersetzt, ich wünschte, ich könnte Ewigkeit durch die Straßen von Sydney rufen. Und dieser Satz blieb bei Stace hängen. Er machte gewissermaßen das, was der reiche Mann von Lazarus wollte. Er ging hinaus in die Welt und verkündigte die Botschaft. Er fand ein Stück Kreide in seiner Tasche und er fing an, auf dem Pflaster das Wort Eternity zu schreiben, Ewigkeit. Oder, also eigentlich konnte er gar nicht schreiben, er konnte kaum seinen eigenen Namen schreiben. Nach der Jugend, er hat es gewissermaßen gemalt, so wie man es hier sieht. Und das hat er die nächsten 37 Jahre gemacht. Er stand morgens um 5 Uhr auf und alle paar hundert Meter hat er sich hingebückt und auf das Pflaster das Wort Eternity geschrieben. Eine 500.000 Mal hat er das wohl gemacht. Eternity. Welche Botschaft hat Arthur Stace für uns? Naja, ich denke, es ist dieselbe wie die von Jesus Christus hier. Die Ewigkeit ist wichtig. Wir sollten die Zeichen der Zeit erkennen. Und wir sollten im Licht der Zukunft handeln und umkehren zu Gott, solange noch Zeit ist. Jetzt wollen wir zum Abschluss noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir dich kennenlernen dürfen. Und wir danken dir, dass wir dir in der Bibel begegnen dürfen. Danke, dass du uns unsere Rebellion und unsere Schuld aufzeigst. Danke aber auch, dass du uns durch Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz einen Ausweg eröffnet hast. Bitte wirk durch deinen Geist in uns, damit wir im Licht der Ewigkeit leben. Und dass wir überall dort in unserem Leben umkehren, wo wir noch fern von dir sind. Und wir bitten das im Namen Jesu. Amen.